Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu dieser Downset Talk Bonusfolge mit mir, Adrian Franke, und eine Bonusfolge, auf die ich mich jedes Jahr wirklich freue. Das ist das dritte Jahr jetzt, in dem ich die Lieblings- und Unlieblingspicks für alle 32 Teams mache. Aufgeteilt auf zwei Folgen, also heute gibt es die AFC, in der nächsten Folge dann die NFC, und in diesem Format schaue ich weniger auf Draft-Strategien im Sinne von Value, Trades und so weiter. Natürlich spielt es irgendwo eine Rolle, aber es geht mehr um die Spieler, die Fits im jeweiligen Team, Picks, die ich besonders mochte. Und es ist für mich ehrlicherweise die entspannteste Art und Weise, auf den Draft zu schauen, weil ich mich mehr auf das Sportliche eben konzentrieren kann. Was waren die Needs? Was haben sie da gepickt? Mag ich den Pick? Mag ich den Fit? Und euer Feedback über die letzten Jahre zeigt mir, dass ihr das auch sehr mögt, dass ihr diesen Ansatz auch sehr, sehr gerne habt. Und das freut mich natürlich. Deswegen wird es dieses Format auch dieses Jahr wieder geben. Und ehrlicherweise bis auf Weiteres, weil mir macht es sehr, sehr viel Spaß. Ich finde, das ist eine coole Art und Weise, nochmal, nachdem wir dann mit unseren Recaps und so weiter zum Draft fertig sind, nochmal ein bisschen anders auf den Draft drauf zu gucken. Also, fangen wir an. Ich habe heute, wie gesagt, die AFC. Das ist in alphabetischer Reihenfolge, also da ist kein Ranking oder irgendwas dahinter, ist einfach nur alphabetisch. Die Teams, dementsprechend geht's los mit den Baltimore Ravens. Und mein Lieblingspick für die Ravens ist Devontae Walker, Wide Receiver, North Carolina, vierte Runde, 113 overall. Ich fand die ersten beiden Ravens-Tage sehr solide. Ich habe da jetzt nicht wahnsinnig viel auszusetzen, spezifisch bei den Spielern, die sie genommen haben. Aber es ist auch kein Pick dabei, der mich jetzt vom Hocker haut. Also dafür war ich einfach bei diese Isaac und bei Roger Rosengarten nicht hoch genug. Devontae Walker ist jetzt kein Steal in dem Sinne. Ich hatte ihn late third, er ist früh in der vierten Runde gegangen. Also das passt soweit zusammen. Aber er hat für mich mehr Upside als die Ravens-Picks davor. Und er gibt Baltimore etwas, was der Offense gefehlt hat, nämlich Größe outside, einen großen physischen vertikalen Receiver in Ergänzung zu Zay Flowers, zu Rashad Bateman, zu den Titans. Odell Beckham ist ja nicht mehr da. Und fairerweise auch Odell Beckham hatte letztes Jahr nicht die Rolle, die man sich, denke ich, erhofft hatte in Baltimore. Das heißt, da ist auch ein Starting-Spot zu besetzen. Nelson Agholor wäre noch als Alternative da. Walker war ein vertikaler Receiver für North Carolina. Also war ja mit Drake May letztes Jahr zusammen. Er hatte eine durchschnittliche Targettiefe von über 18 Yards. Das ist ein Receiver, der mit langen Schritten Speed aufnimmt. Ein guter Downfield-Ball-Tracker. Drops sind bei ihm ein großes Problem. Glaube ich, auch im Draft-Prozess hat ihm das echt noch mal ein bisschen runtergepusht, weil er eben auch beim Senior Bowl Probleme damit hatte. Sein Route-Running ist rudimentär, würde ich sagen. Aber gerade für den Start wird Baltimore von dem nicht verlangen, dass er einen vielseitigen Route-Tree läuft oder sowas, sondern dass er eine spezifische Rolle spielt. Eben dieser Outside-vertikale Receiver, der 1 gegen 1 gewinnen kann, der Downfield gewinnen kann. Und das ist genau das, wo ich Devontae Walker sehe. Deswegen, das ist ein Pick, den ich sehr, sehr mag und der sich dann eben vielleicht auch noch weiterentwickeln kann und mehr werden kann als eben nur, in Anführungszeichen, das. Mein Unlieblingspick für die Ravens, da habe ich keinen. Auch das habe ich die letzten beiden Jahre immer wieder gemacht. Wenn ich nichts spezifisch zu kritisieren habe, dann kriege ich auch keine künstliche Kritik. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin kein riesiger Fan von den ersten beiden Tagen. Das könnten aber halt drei Starter sein. Wiggins also Wiggins der Corner, den sie in Runde 1 genommen haben, und Rosengarten sind jeweils ein bisschen Size-Outlier, beide sehr leicht für ihre Position. Rosengarten bin ich gespannt, ob er wirklich auch Tackle spielen kann in der NFL. Wiggins ist einfach die große Frage für mich. Wie anfällig ist er in Run-Defense? Wie anfällig ist er gegen physische Bully-Receiver? Wenn er muss mehr Outside spielen, weil er vielleicht im Slot nicht spielen kann, weil er da nicht die Physis hat, um gegen den Run zu funktionieren. Was ist dann, wenn er außen gegen diese, ja, T. Higgins, A.J. Brown, diese Bully-Receiver spielt? Das ist so ein bisschen da mein Fragezeichen. Und dieser Isaac, über den hatten wir, glaube ich, in der Edge-Folge auch kurz gesprochen. Guter Allrounder. Ich war einfach nie so sonderlich hoch bei ihm. Deswegen ist er in der Range gegangen, wo ich ihn auch gepickt hätte. Aber der gilt ja, manche haben den dann wirklich als Steal, als Value-Pick, wo die Ravens ihn genommen haben in Runde 3. Das sehe ich einfach nicht. Ich mag aber eben die Upside, die sie an Tag 3 bekommen haben. Mit Walker, ich bin gespannt, ob TJ Tampa, ihr anderer Viertrunden-Pick, dieser große Cornerback, ob der vielleicht auch eine Rolle spielen kann. Also Ravens für mich, solide erste beiden Tage und dann mochte ich aber Tag 3 tatsächlich fast ein bisschen mehr. Die Buffalo Bills, mein Lieblingspick. Ich habe mich hier für Cedric Van Pran entschieden, den Center aus Georgia. Fünfte Runde, 141 overall. Keon Coleman ist natürlich der Headliner. Ich mag Coleman auch wirklich war ja auch recht hoch bei ihm. Wir haben es in der Receiver-Folge drüber gesprochen. Christoph ist deutlich skeptischer bei ihm. Ich bin eben gespannt, wie sie ihn einsetzen werden. Weil meine ideale Rolle für ihn ist eben mehr dieser Big Slot. Oder zumindest auch mehr diese Middle-of-the-Field-Aufgaben. Und da sind die Bills aber eigentlich ganz gut besetzt, mit ihren ganzen Slot-Receivern und Titans und James Cook. Und die Aussagen auf den Pressekonferenzen jetzt gehen auch klar in die Richtung, Keon Coleman soll ihr X-Receiver werden. Und auf X-Receiver, ja, sehe ich die Zweifel, die Christoph bei Coleman hat, eben doch auch mehr. Deswegen, ich mag den Spieler immer noch. Ich bin sehr gespannt darauf, wie es mit Josh Allen funktioniert. Bin ein klein wenig skeptischer, was den Landing-Spot angeht, einfach von der Rolle her. Und ich habe mich für Van Pran entschieden, der einfach perspektivisch Buffalo Starting Center werden kann. Und zum Start wahrscheinlich so eine Art Swing-Interior-Offensive-Lineman ist. Bills sind ja in so einer Art Soft-Rebuild. Die haben sich unter anderem auch von ihrem langjährigen Starting Center Mitch Morse getrennt. Da wird jetzt Connor McGovern erstmal spielen. Aber Van Pran in Runde 5, ich glaube, das ist ein guter Value. Und für mich wahrscheinlich so der eine Bills-Pick, mit dem ich wirklich sagen würde, ich denke, es ist ein Value-Pick, weil die anderen Spieler entweder da gegangen sind, wo man sie gesehen hat, oder für meinen Geschmack zu hoch gegangen sind, wie mein Unlieblings-Pick. Und das ist Ray Davis, der Kentucky Running Back, vierte Runde, 128 overall. Und das ist kein generelles so Running Back-Thema oder wieso ein Running Back in Runde 4 oder sowas. Finde ich auch Quatsch, das so als Generalisierung so zu verkaufen. Ich war einfach bei Davis spezifisch niedriger als der Konsens. Ich habe Zweifel, was seine Athletik angeht für die NFL. Dazu ist er ja eine klare Nummer 2 in diesem Backfield. Sie haben James Cook, der ja jetzt auch kein alter Back ist. Also wenn jetzt ein Team jemanden, einen Running Back irgendwie da in diesen mittleren Runden draftet, wo man sagen kann, perspektivisch, ja gut, dieses Jahr ist er Rotationsspieler, aber ein Jahr später übernimmt er dann als Starter. Das ist ja hier auch nicht gegeben. Und ja, dann reden wir über Pick 128. Da waren eben noch Leute wie TJ Tampa, den ich gerade erwähnt habe, auf dem Board. Und Xavier Thomas, der Edge-Rusher, oder Mohamed Kamara, der andere Edge-Rusher, die, denke ich, mehr Impact auch einfach haben werden. Nicht nur, also klar, wegen der Position, aber auch für mich mehr eine Impact-Rolle individuell als Spieler haben können. Und ich denke eben, die Rolle, die Ray Davis in der Bills Offense wahrscheinlich spielen wird, die hätten sie auch wirklich mit einem Kimani Vidal oder einem Chase McLellan, so jemandem zwei Runden später, adressieren können. Die Cincinnati Bengals. Wenn ihr unsere reguläre Draft-Recap-Folge, wir haben es ja so ein bisschen awardmäßig aufgezogen, wenn ihr die schon gehört habt, dann wird euch der Lieblingspick hier nicht überraschen, das ist nämlich Jermaine Burton, der Wide Receiver aus Alabama in der dritten Runde, Position 80 overall. Ich war Pre-Draft sehr hoch bei Burton. Ja, da gibt es ein paar Charakter-Fragezeichen. Das Tape war für mich ein Top-50-Spieler in dieser Klasse. Und die Umstände sind einfach ideal. Er kann erstmal im Slot Tyler Boyd beerben, wo ich viel von ihm erwarte, weil er in meinen Augen im Slot noch gefährlicher sein sollte als Outside. Die Physis, diese Dynamik, diese Explosivität, die er mitbringt, auch ein bisschen vertikales Element, Route-Running. Und dann vielleicht in einem Jahr, wer weiß, wenn dann T. Higgins geht, eventuell sagen die Bengals dann, ja, Burton im Slot super, aber wir glauben, der kann auch eine Nummer 2 sein und Inside-Outside spielen. Würde ich auch nicht ausschließen. Im College hat er ja beides gespielt. Also das Talent bei Burton als Route-Runner vor allem ist einfach riesig. Ich mochte den echt ganz gerne und ich bin jetzt wirklich gespannt drauf, ihn in dieser Offense zu sehen. Mein Unlieblingspick, ja, es ist einer meiner absoluten Lieblingsdrafts insgesamt. Ich habe mich hier für McKinley Jackson, den Texas A&M Defensive Tackle, entschieden, den sie noch Ende der dritten Runde 97 overall gepickt haben. Wie gesagt, einer meiner Lieblingsdrafts, da sind Boom-or-Bust-Elemente drin, da sind ein paar Spieler, auf die sie zocken, auf jeden Fall. Jermaine Burton, Mims natürlich auch, der Tackle, Eric All, der Tight End, aber das sind alles Spieler, die ich Pre-Draft sehr mochte und wo ich die Vision und den Fit in Cincinnati sehe. McKinley in 97 ist einfach recht hoch für ihn. Mal gucken, ob er ein Three-Down-Spieler werden kann oder ob er eher Interior-Pass-Rusher wird. Mich hat's gewundert, weil die Bengals ja mit Chris Jenkins schon einen Defensive-Tackle vorher gedraftet hatten, der ein sehr, sehr guter Allrounder ist. Dass jetzt auch der riesige Need nicht unbedingt gegeben war. Vielleicht sehen sie in Jackson ja wirklich so diesen wirklich perspektivisch guten Interior-Pass-Rusher. Das wäre eine Erklärung dafür. Aber wir reden eben auch über einen Top-100-Pick. Und da waren auf jeden Fall Alternativen noch auf dem Board. Also ich habe nicht viel zu kritisieren am Bengals Draft. Selbst den McKinley-Jackson-Pick kann man sich irgendwie erklären. Das ist aber auch der klarste, wo ich eben gesagt hätte, da wäre ich persönlich ziemlich sicher in eine andere Richtung gegangen. Die Browns. Lieblingspick für die Browns, relativ einfach, ist für mich Michael Hall, der Defensive Tackle aus Ohio State. Zweite Runde 54 overall war ja der erste Pick der Browns. Das macht solche Klassen natürlich auch immer schwer zu analysieren oder zumindest schwer zu graden in dem Sinne. Browns hatten keinen Pick in der Top 50. Hall an 54 war ihr erster. Sie hatten keinen Pick in Runde 4. Sie hatten ja, 6 Picks insgesamt und 3 davon waren außerhalb der Top 200. Das macht es natürlich schwer, Impact-Spieler zu finden. Aber Hall könnte so einer sein. Und Hall hatte ich höher als der Konsens auch. Den hatten wir in unserer Defensive-Tackle-Folge auch besprochen. Christoph mochte den ja auch sehr. Ich glaube, er hat ihn sogar noch höher als ich. Am Ende gab es ein explosiver One-Gapping-Defensive-Tackle, der echt Dampf im Pass-Rush machen kann. Vielleicht nicht viel mehr ultimativ, vielleicht wirklich mehr so der Pass-Rush-Spezialist im Endeffekt und so ein Gap-Shooter gegen den Run. Aber die Browns haben diese Interior, Early-Down-Interior-Run-Verteidiger. Delvin Tomlinson und Shelby Harris und Siaki Ika, den sie letztes Jahr gedraftet haben. Diese Rollen haben sie eigentlich besetzt. Und Hall könnte wirklich ihr bester Interior-Pass-Rusher werden. Und das in meinen Augen schon als Rookie. Also das ist ein Pick, den ich auch in dem Spot für die Browns mag. Und Lieblingspick, dann der zweite, in Anführungszeichen, hohe Pick, den sie hatten. Zach Zinter, der Michigan Guard, den haben sie in der dritten Runde 85 overall gepickt. Mal gucken, ob der starten kann in der NFL. War so ein bisschen, wenn man nur 2 Picks in der Top 150 hat, würde ich gerne sehen, dass der zweite mehr Value, mehr Upside irgendwie mitbringt. Oder aber, wenn sie so einen soliden Pick in Anführungszeichen machen, dann, dass es mehr einer ist, den ich mir schnell als Starter vorstellen kann. Mal gucken, vielleicht überrascht sind da auch. Aber 85 overall war schon sehr, sehr hoch für ihn. Die Broncos. Denver Broncos. Ja, Lieblingspick, relativ klar hier, würde ich sagen, ist Troy Franklin, der Oregon Receiver. In der vierten Runde, 102 overall. Ich habe hier natürlich auch Audric Estime hoch auf dem Zettel, ist klar, als persönliche Präferenz. Aber da muss man ja auch realistisch sein, dass Estime erstmal an Javonte Williams vorbeikommen muss. Auch wenn ich sehr überzeugt von Estime bin, aber das muss man einfach fairerweise sagen, auch für die Situation. Franklin könnte ein noch größerer Impact-Spieler werden und ich war skeptisch bei ihm. Also ich war deutlich niedriger als der Konsens. Ich hatte ihn, ich glaube, 40, 41, irgendwie sowas auf dem Bigboard, nochmal eine ganze Ecke tiefer, weil ich Bedenken habe, wie der durch Kontakt spielen kann. Ob der Press-Coverage schlagen kann, ob der bei Inbreakern gewinnen kann, ob der da die Physis auch hat. Aber ein Pick Nummer 102 auf jeden Fall. Also da, sie haben jetzt zwei. Ich würde sie mal vertikale Receiver nennen. Marvin Mims, ihr Zweitrunden-Pick letztes Jahr und jetzt eben Franklin. Zusätzlich zu Cortland Sutton natürlich, der Ex-Receiver, der ja auch vertikal gewinnt, sofern der nicht noch getradet wird. Und ich mag auch diesen Faktor, Bo Nix und Trey Franklin zusammen zu picken, in Anführungszeichen, weil das ist natürlich ein kleiner Faktor von vielen, aber dass Quarterback und Receiver ihr Timing kennen schon und die Abstimmung schon da ist, das ist wertvoll. Und das haben sie direkt jetzt mit diesen beiden sozusagen sich gedraftet. Ist aber ehrlicherweise auch meine Überleitung zu meinem Unlieblingspick, das ist nämlich Bo Nix. Broncos hatten eigentlich einen soliden Draft danach, wirklich sogar einen guten Draft, würde ich sagen, danach. Bo Nix in Runde 1 an 12 overall. Ich verstehe es natürlich. Zach Wilson und Jared Stidham, das war am Mittwoch vor dem Draft der schlechteste Quarterback-Room in der NFL. Vielleicht ist das immer noch, auch mit Bo Nix, mal gucken. Sie haben Sean Payton als Headcoach, der einen Quarterback haben will und ich kann Bo Nix als Quarterback in seiner Offense auch mir gut vorstellen. Aber für mich ist Bo Nix eben ein Quarterback-Prospect im Stile eines Kenny Pickett, eines Mac Jones. Quarterbacks, die ich als gute Verwalter sehen kann. Aber die Broncos einen einfach noch weit davon weg, ein Team aufzubauen, in dem sozusagen nur noch dieser Verwalter fehlt. Und das ist für mich halt so ein bisschen der zentrale Grund, so einen Quarterback so hoch zu draften. Und natürlich für die Dynamik im Endeffekt können sie nichts. Also, dass 5 Quarterbacks vor ihnen gehen, das haben, glaube ich, auch die wenigsten predicted. Ich weiß eben nicht, ob der dann den 6. Quarterback an 12 overall draften muss. Hat es auch noch nie gegeben, natürlich. 6 Quarterbacks, Top 12. Und so eine Art Game Manager in eher wackeligen Umständen. Ja, da bin ich dann einfach schon sehr, sehr skeptisch. Für meinen Geschmack war der Pick einfach ein gutes Stück weit forciert. So von wegen, was ja auch stimmt, wenn wir einen Quarterback picken wollen, dann müssen wir es hier machen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass dieser Pick sich für die Broncos nicht auszahlen wird, selbst wenn Bo Nix so ein guter Übergang, vielleicht so eine Übergangslösung sein wird. Aber das hätte man eben auch deutlich günstiger haben können. Die Houston Texans. Houston Texans Lieblingspick für mich ist Kalen Bullock, der USC Safety. Den haben sie in der dritten Runde gepickt, an 78 overall. Also ein kleiner Blick mal hinter die Kulissen. Als ich die Safeties analysiert habe, war ich irgendwann echt so ein bisschen genervt. Einfach, weil ich keine echten Difference-Maker gesehen habe. Also auch Tyler Nubin und Cole Bishop und so, die sind ja irgendwie so solide, das sind so solide Two-Deep-Safeties, Allrounder, okay. Kann ich alle als Starter irgendwo sehen. Aber keine Prospects, bei denen ich Spieler gesehen habe, die jetzt einen wirklichen Unterschied machen. Das hat mir einfach gefehlt. Bullock war einer von 2 Safeties, wo das mir anders ging. Zu dem zweiten kommen wir gleich noch. Bullock in Safety mit Elite-Range, Playmaker, toller Deep Safety, der beste Single-High-Safety, würde ich sagen, in diesem Draft. Und so ein Spiel hatten die Texans noch nicht. Also Leute wie Jimmy Ward, Jalen Petrie, das sind gute Matchup-Spieler. Gerade auch Petrie mag ich auch mehr in der Box. Slot-Spieler vielleicht auch beide noch eher. Bullock gibt ihnen diesen einen Spieler hinten der Defense, der den Ball wegnehmen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass er in dieser Defense einer wird, der auch als Rookie für Aufsehen sorgt, weil er so ein paar spektakuläre Plays hat, vielleicht ein, zwei richtig, richtige Highlight-Interceptions. Sowas kann ich mir bei Bullock gut vorstellen. Unlieblingspick bei den Texans. Ich fand den Draft insgesamt okay. Blake Fisher, der Notre Dame Offensive Tackle an 59 overall. Das war so ein klein wenig ein Pick, wo ich so ein bisschen dachte, ja, an dem Spot ist so ein bisschen ihr George Fant-Ersatz. Zumindest denke ich das, dass das Titus Howard auf Guard bleibt. Und dann hätten sie eben von links nach rechts Tunsil Howard, Scruggs, Shaq Mason und eben Fisher auf Right Tackle, wenn er direkt starten soll. Der war halt schon klar ein bis zwei Tiers hinter den First-Round-Tackles, würde ich sagen. Wie gesagt, mal gucken, ob er direkt Starter ist oder vielleicht eher eine Art Absicherung. Und dann so auch hier so ein bisschen, das ist natürlich meine persönliche Analyse, aber wenn ich dann eben sehe, dass das Rosengarten noch auf dem Board war und so Mataya noch auf dem Board war, oder wenn sie innen hätten jemanden picken wollen und dann vielleicht sagen, Howard wieder raus auf Tackle, Cooper Beebe wäre auch noch da gewesen. Das ist so ein Pick, wo der Spot einfach recht hoch für ihn war, die Alternativen auf dem Board, ich vielleicht eher in diese Richtung gegangen wäre, ist kein katastrophaler Pick. Wie gesagt, ich fand den Texans Draft insgesamt sehr solide, aber Fischer vielleicht so der eine, der am ehesten negativ für mich heraussticht. Die Indianapolis Colts. Lieblingspick, klar, das ist Adonai Mitchell, der Texas Wide Receiver, den sie in der zweiten Runde gepickt haben. Ein Top 20 Spieler auf meinem Board gewesen. Und ja, wissen, denke ich, alle mittlerweile, es gibt so ein paar Charakter-Fragezeichen bei ihm. Auch wenn Chris Ballard, der GM der Colts, das nach dem Draft sehr vehement bestritten hat. Fand ich auch nicht schlecht, sich mal so vor seinen Spieler da, also vor seinen frisch gebacken seinen Spieler da auch zu stellen. Irgendwelche Bedenken gab es ganz offensichtlich, weil sonst wäre Mitchell nicht an 52 erst gegangen. Er ist jetzt nicht der klassische Speedster, aber er hat Speed, er kann vertikal gewinnen. Mehr als Michael Pittman auf jeden Fall, mehr als diese vielen Underneath-Targets, die Colts ja haben. Ein richtiger Outside-Receiver, richtig guter Route-Runner. Vom Skillset her für mich hat er das Zeug zum Nummer 1-Receiver. Ich denke, er hat auch die Qualität zum Nummer 1-Receiver, deswegen habe ich ihn so hoch gerankt. Und er bringt auf jeden Fall ein anderes Skillset nochmal in die Offense als das, was sie da bisher haben. Und das fand ich eben strategisch auch gut bei den Colts, dass sie mehr Dynamik, mehr Speed in die Offense bringen wollten. Wenn sie da einen Quarterback wie Anthony Richardson haben, der ja wirklich das ganze Feld öffnen kann mit seinem Arm, dass man da auch guckt, okay, wir haben Pittman verlängert, wir haben unsere Underneath-Waffen, wie kriegen wir die Big Plays? Und da ist Mitchell ein Kandidat, da ist auch Anthony Gold ihr Fünftrunden-Pick, ein interessanter Spieler, der vielleicht auch Returner, denke ich, sein wird für die Colts. Kleinerer Receiver, aber auch richtig viel Speed. Also sie haben auf jeden Fall das als eine Baustelle gesehen, die sie adressieren wollten in diesem Draft. Und Lieblingspick bei den Colts, für mich ehrlich keiner. Also ich könnte hier Latu nennen, einfach weil die Colts an 15 ja noch alle Defense-Spieler auf dem Board hatten und Latu dann doch recht klar nicht mein Nummer 1 Verteidiger war. Aber das wäre mir zu hart für diese Kategorie, weil Latu ist der beste Techniker dieser Pass-Rush-Klasse. Ich hatte ihn an 17 auf dem Big Board, er geht an 15. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass der mit Buckner und Quiddipay in dieser Front, dass das gut funktionieren wird. Also Colts, richtig guter Draft, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Jaguars, Jacksonville Jaguars, Lieblingspick für mich. Auch hier sehr klar ein Receiver mit Brian Thomas, erste Runde, 23 overall. Tag 1 hat mir richtig gut gefallen bei den Jaguars. Also strategisch bringe ich es hier kurz rein, zumindest die Perspektive. Der Downtrade mit den Vikings eben nochmal ordentlich Kapital mitgenommen. Fünftrundenpick dieses Jahr, Dritt- und Viertrundenpicks nächstes Jahr. Und dann an 23 eben nach dem Downtrade Brian Thomas genommen, bei dem ich es nicht mal kritisiert hätte, wenn Jacksonville den an 17 genommen hätte, ehrlicherweise. Ist natürlich ein anderer Receiver-Typ als Calvin Ridley, den sie ersetzen müssen. Ich denke auch nicht, dass Brian Thomas in dem Sinne eine echte, in Anführungszeichen, Nummer 1 wird in der NFL. Aber er ist ein großer, vertikaler Receiver mit tollem Speed, Downfield-Playmaking-Qualitäten. Genau der Receiver-Typ, der mit Trevor Lawrence funktioniert. Und jetzt haben sie zwei große Outside-Targets mit Gabe Davis und Brian Thomas, die auch Räume öffnen werden für Christian Kirk, für Evan Ingram, fürs Run-Game, das mehr als genug Probleme hatte, für ETN auch im Passing-Game. Receiver war ein klarer Need. Ich mag den Fit mit Trevor Lawrence. Ich mochte diesen Pick sehr in Runde 1. Unlieblingspick. Ja, ich habe mal Mason Smith genommen, den LSU Defensive Tackle, den sie dann in der zweiten Runde an 48 overall genommen haben. Man muss ja überlegen, also Top 50 Picks sind halt schon Premium-Ressourcen. Und das ist ein Spieler, der 92 auf dem Consensus Board war, der Upside hat. Ja, natürlich hat der Upside. Trent Baalke hat ihn gepickt. Aber eben schon noch roh ist. Und dann ist so die Frage, bringt so ein Spieler DPS auf die Straße? Wie lange dauert das? Wackelt der weiter konstant gegen den Run? Ich denke eben auch erstmal ein reiner Rotationsspieler. Die Jacks haben ja auch Arik Armstead gerade teuer verpflichtet. Und dann ist er einfach sehr, sehr früh gepickt. Über einen Chris Jenkins, über Michael Hall, über den ich ja gerade schon gesprochen habe. Über Marshawn Kneeland auch, den ich da vielleicht auch mehr gemocht hätte als so einen richtigen Power-Edge noch. Ja, Tag 2 der Jaguars hätte ich wahrscheinlich anders gemacht. Die Kansas City Chiefs. Lieblingspick, ich habe ihn eben schon mal kurz angesprochen. Jaden Hicks, der Washington State Safety. In der vierten Runde 133 overall. Chiefs hatten für meinen Geschmack zumindest, ich weiß, dass viele das anders sehen, für meinen Geschmack schon so ein Boom-or-Bust-Draft mit den ersten beiden Picks. Jaden Hicks war für mich der erste richtige Value-Pick, den Kansas City hatte. War auch die 59 auf meinem Board. Der ging einfach 64 Picks später. Ein guter Allrounder, gute Physis, Coverage-Qualitäten, eine richtig gute Athletik auch. Der kann, glaube ich, überall spielen. Er ist physisch gegen den Run. Ich mochte seine Underneath-Coverage auch. Also Hicks hat mir vergleichsweise für diese Safety-Klasse vor allem auch echt gut gefallen. Mich würde es nicht wundern, wenn der zeitnah der zweite Starting-Safety in Kansas City ist, neben Justin Reed. Und ich war schon echt überrascht, dass der so spät gegangen ist. Also das war ein Pick, den ich sehr, sehr mochte. Unlieblingspick, klingt jetzt irgendwie komisch, nachdem ich jetzt gerade so gesagt habe, die ersten beiden Picks so ein bisschen, naja. Trotzdem für mich keiner. Ich habe lange überlegt, wie ich das bei den Chiefs am besten beschreibe, weil sie haben in dem Sinne keinen Pick, den ich als Unlieblingspick bezeichnen würde. Ich hätte Xavier Worthy da nicht gepickt. Ich hätte eher einen anderen Receiver-Typ für diese Offense gerne gesehen. Auf der anderen Seite kann ich mir absolut vorstellen, dass die Chiefs mit Worthy und Marquise Brown einige der Dinge übernehmen werden, die wir von den Dolphins letztes Jahr gesehen haben, wenn du zwei solche extremen Speedster hast. So ein bisschen könnte ich es so Mataya nennen, den Tackle dann, aber es ist auch mehr das, was ich auf ihn projiziere so ein bisschen, nämlich Kansas City ist ohne Starting Left Tackle in diesen Draft gegangen und geht mit Sua Mataya in Runde 2 raus. Und ich mag ihn an diesem Spot grundsätzlich. Also 63, das ist genau die Range, in der ich ihn auch gesehen habe. Aber wenn das eben die Strategie der Chiefs ist, dass der dann vielleicht direkt starten soll, das finde ich schon sehr, sehr riskant. Da hätte ich vielleicht von der Priorisierung her noch lieber gesehen, sind ja zweimal hochgegangen, nicht viel, aber jeweils ein bisschen hochgegangen für Sua Mataya und für Xavier Worthy, dass sie in Runde 1 ein bisschen mehr in die Hand nehmen und die Left-Tackle-Position eher priorisieren. Insgesamt sind es für mich aber eben eher, ist es mehr die Strategie als die einzelnen Spieler, weil ich kann mir vorstellen, wie Worthy in dieser Offense funktioniert. Sua Mataya ist an dem Spot definitiv kein schlechter Pick für mich, auf keinen Fall. Deswegen eher für mich die Strategie, die ich dahinter frage, als die einzelnen Spieler. Las Vegas Raiders. Lieblingspick für mich, Brock Bowers. Ganz klar, der Tight End aus Georgia, erste Runde, 13 overall. Ja, ich denke, es ist kein Hot Take zu sagen, dass die Raiders hier ihren Alternativ-Pick gemacht haben und dass sie gerne einen Quarterback gehabt hätten. Wahrscheinlich Michael Penix. Aber eben der Run einfach vor ihnen da war. 6 Quarterbacks in der Top 12 und dann pickst du an 13. Ja, was machst du dann? Was ich gut finde, ist, dass sie nicht irgendwie gereached haben an dem Spot, dass sie nicht irgendwie panisch geworden sind, sondern dass sie den besten Spieler auf dem Board genommen haben. Für mich, Brock Bowers war mein Nummer 7 Overall-Spieler. Ich hatte nur Caleb Williams, Malik Nabers, Marvin Harrison, Drake May, Romo Dunze und Joe Alt noch höher. Und ich denke, wir wissen, dass die Raiders hier wirklich Best Player Available auch auf ihrem Board gegangen sind, weil Tight End eine der wenigen Positionen ist, auf der sie keinen Need hatten. Und das will ich einfach ausdrücklich loben. Wir hatten über Bowers ja auch ausführlich gesprochen in der Position-Folge. Ich denke, dass er schnell in der NFL einschlagen wird, auch eben, ja, auch als Tight End, weil er so wahnsinnig viel aus einem regulären Tight End Route Tree macht. Also du musst keine Targets für ihn künstlich kreieren oder sowas. Ob sich das direkt in eine High-End-Rookie-Saison überträgt, was die Stats jetzt angeht, das hängt natürlich auch stark davon ab, was die Raiders von der Quarterback-Position bekommen dieses Jahr. Aber hier Bowers zu nehmen, das mochte ich dann letztlich sehr aus Raiders Sicht, wenn man bedenkt, wie der Draft in der Top 12 verlaufen ist. Unlieblingspick für die Raiders, ich habe Delmar Glazier genommen, den Maryland Offensive Tackle. Dritte Runde, 77 overall, habe ich nirgends auch nur ansatzweise so hoch gesehen. Und was mich zusätzlich noch daran wundert, dass das hier der Pick der Raiders war, das ist mehr ein Passblocker und weniger der Runblocker. Und ich hatte gedacht, dass die Raiders da vielleicht einen anderen Tackle-Typ priorisieren würden. Mal schauen, ob er überhaupt Tackle spielt in der NFL oder vielleicht doch eher nach innen geht. Generell so ein bisschen die Strategie nach diesen ersten beiden Picks. Also, dass sie dann letztlich ganz ohne Quarterback rausgehen. Dass sie, ich hätte mit einem dieser Picks zwischen Delmar Glaze an 77 und Eichenberg an 148, mit einem dieser Picks dazwischen irgendwo hätte ich schon gerne gesehen, dass sie da Spencer Rattler genommen hätten. Einfach diesen Flyer nehmen, diesen Shot nehmen, gucken, was ist er, was kriegen wir von ihm. Die ersten beiden Picks fand ich gut. Danach der Raiders Draft für mich so ein bisschen im Sande verlaufen. Los Angeles Chargers. Lieblingspick ist für mich Ladd McConkey, der Georgia Receiver. Zweite Runde, 34 overall. Ich habe in unserer Draft-Recap-Folge ja auch schon drüber gesprochen. Wenn ihr meine Draft-Grades gelesen habt, dann habt ihr es auch gesehen. Ich mochte diesen Chargers-Draft unheimlich. Und das liegt in der Summe auch daran, dass ich Tag 3 sehr, sehr mochte. Kimani Vidal, ich denke, der kann im Laufe der kommenden Saison das Chargers-Backfield übernehmen. Brandon Rice, Cornelius Johnson in Runde 7. Das toller Receiver-Value für mich. Aber kein Pick passt für mich besser. Bei keinem Pick bin ich mir so sicher, dass er sofort funktioniert wie bei Ladd McConkey. Weil selbst Rawlt, der Tackle, den sie als erstes genommen haben, ich denke, der wird auf Right Tackle wechseln. Tackles, auch gute Tackles, brauchen manchmal Zeit in der NFL. Wenn du dann auf die Seite wechselst, kann einfach ein bisschen dauern. Für mich ist McConkey Stand heute der mit Abstand beste Receiver bei den Chargers. Und er ist genau die Art Receiver, die mit Justin Herbert funktioniert. Also McConkey wird in diese Keenan Allen-Rolle rutschen. Er ist der Receiver, der präzise an dem Spot ist, wo der Quarterback ihn erwartet. Der läuft gute Outroutes, die Herbert mit seiner Armstärke auch super bedienen kann. Das ist so ein einfacher Pick hier für mich. Und wenn ihr Rookie-Drafts in Fantasy habt oder sowas, McConkey will ich haben, wo ich kann. Also das ist ein Spieler, den ich wirklich auch hoch auf meinem Fantasy-Board dann, wenn man so will, hab. Und Lieblingspick, Justin Ebuigbe, der Defensive Lineman von Alabama, habe ich hier genommen. Den haben sie direkt zum Start in die vierte Runde an 105 overall gepickt. Gibt nicht viele Picks, die ich nicht mochte in dem Draft. Ebuigbe ist so der eine wahrscheinlich relativ klare Reach. Ich bin mal gespannt, ob sie ihn mehr Inside dann einsetzen. Aber das war, wie gesagt, der Nummer 105 overall Pick. Und ich denke, dass die Chargers da value-mäßig noch was mehr hätten rausholen können. Aber wie gesagt, insgesamt einer meiner absoluten Lieblingsdrafts. Die Miami Dolphins. Lieblingspick für mich. Ich habe Malik Washington genommen, den Virginia Receiver, den sie in der sechsten Runde gepickt haben. Miami ist so weird für mich in der Analyse, weil sie mehrere Spieler gepickt haben, die ich echt mochte. Allen voran Chop Robinson und Jalen Wright. Chop Robinson war mein Nummer 2 Edge, Jalen Wright mein Nummer 1 Running Back. Aber bei beiden habe ich Fragezeichen, nicht hinsichtlich des Fits. Also den Fit sehe ich, Wright ist der explosivste Back im Draft, natürlich passt er in diese Offense. Und Chop Robinson in einer wahrscheinlich aggressiveren Dolphins Defense, in der er 1 gegen 1 Gelegenheiten bekommt, das kann gut werden. Ich würde sagen, Fragezeichen eher hinsichtlich der Strategie. Aber ich mag auch einige Picks. Also Patrick Paul hatte ich nicht in Miami vermutet, aber als perspektivischer Left Tackle, das ist ein Pick mit Weitsicht. Dann an Tag 3, Mohamed Kamara an 158. Ich glaube, das ist ein guter Pick, ein guter Value. Wenn ich einen herausstellen muss, dann nehme ich Malik Washington. Das war der Pick Nummer 184 in Runde 6. Ich hatte ihn mit einer Viertrunden-Grade. Und wenn ihr in meine Receiver-Profile schaut, dann hatte ich als ideale Rolle für ihn, hatte ich Gadget-Slot und Yards-After-Catch-Receiver. Washington ist kein nuancierter Route-Runner oder sowas, aber er ist richtig stark mit dem Ball in der Hand. Er hat eine gewisse Quickness im Underneath-Route-Tree. Ich denke, dass es da auch Räume für ihn geben wird in dieser Dolphins-Offense. Und ich sehe ein realistisches Szenario, dass er der Nummer 3 Starting-Receiver wird im Laufe der Saison. Dolphins spielen nicht viel mit 3 Receivern, aber wenn sie das machen, könnte ich mir vorstellen, dass Malik Washington der Dritte ist. Ich dachte, dass sie vielleicht mehr Größe haben wollen für diesen dritten Receiver-Spot, eben als Ergänzung so zu Waddle und Tyreek Hill. Größer hat Washington nicht, aber er hat halt eine Physis und eine Power, die die anderen beiden nicht haben. Und insofern ist er da dann doch vielleicht wieder eine anderweitige Ergänzung. Und wie gesagt, der kann richtig viel mit dem Ball in der Hand machen. Unlieblingspick, ja, es tut mir fast ein bisschen weh, aber ich habe hier Jalen Wright genommen, den ich als Spieler sehr mochte. Wie gesagt, mein klarer Nummer 1 Running Back. Das ist hier ein Pick, wo ich dann doch irgendwie ein bisschen auf die Strategie gucken muss. Rein was den Spieler angeht, mag ich die Picks der Dolphins. Aber nachdem sie AJ letztes Jahr gedraftet haben, dann einen Drittrunden-Pick nächstes Jahr zu traden, um sich Wright zu holen. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt ihr Backfield auch aufteilen, ob dann irgendwie alle drei Backs, also Mostert, AJ und Wright, ob die alle drei dann irgendwie ihre 7 Touches pro Spiel bekommen, wie das aussehen wird. Zumal sie ja eben mit Washington, mit Malik Washington und Tash Washington an Tag 3 zwei Receiver gepickt haben, die auch beide so diese Gadget-Underneath-Rollen besetzen können. Auch mal im Backfield aufgestellt werden können. Den Pick habe ich einfach gar nicht verstanden, Jalen Wright zu den Dolphins. Und dann einen Drittrunden-Pick nächstes Jahr da zu investieren, das war mir einfach too much. Die Patriots. Lieblingspick, ja, Drake May ist die logische Antwort hier, klar. Ich mag aber die Tag-3-Playmaker, die sie hier gepickt haben. Und ich habe mich hier für Javon Baker entschieden. Das ist eh ein Spieler, bei dem ich relativ hoch war. Mein Nummer 15 Receiver. Ich hatte ihn mit einer Mid-Day-2-Grade, also späte zweite, frühe, dritte Runde. Weil ich denke, dass das ein Outside-Nummer-2-Receiver werden kann. Mit gutem Route-Running, der schlägt Press-Coverage, der hat gute Hände, der hat einen großen Catch-Radius. Ist auch ganz witzig, weil ich sogar in mein Receiver-Profil, wenn ihr bei Baker reinschaut, die ersten zwei, drei Sätze waren im Prinzip, dass ich ihn und Jalen Polk sehr, sehr ähnlich sehe. Und die Patriots haben sie beide gepickt. Und ich könnte sie beide als Starter auch sehen in dieser Offense. Kleiner Zusatz noch, Jaheim Bell in Runde 7. Für mich ist das so eine Art Jonnu Smith, was die Tight-End-Position angeht, der nicht viel Inline spielen wird, der nicht viel Inline blocken wird, definitiv nicht. Aber den man in Bewegung setzt, der Yards after Catch kreiert, für ein Team, das Playmaker einfach braucht. Ich mochte das, dass die Patriots Drake May gepickt haben und dann wirklich richtig viel in die Offense gegangen sind. Einfach mit dieser Idee, wir haben unseren Rookie-Quarterback, jetzt müssen wir ihn auch unterstützen. Das mag ich als Ansatz. Und Baker, Javon Baker, in der vierten Runde könnte so ein Sleeper so ein bisschen sein, der vielleicht im Laufe der Saison dann echt eine größere Rolle spielt. Unlieblingspick für die Patriots, da habe ich Caden Wallace genommen, den Penn State Offensive Tackle, den sie auch sehr, sehr hoch gepickt haben. Dritte Runde, 68 overall, also ganz früh in der dritten Runde. Ja, noch einer dieser Linemen, der sehr, sehr hoch gegangen ist, gemessen an der Pre-Draft-Einschätzung. Das muss natürlich nichts heißen, aber ich denke, einiges davon ist schon auch das Resultat davon, dass dieser extreme Tackle-Run früh im Draft kam. Das hat sich, fand ich, Caden Wallace, wo die Patriots ihn gepickt haben, hat sich sehr nach einem Need-Pick angefühlt. Und ich weiß nicht, ob der realistisch in Woche 1 starten sollte. Das werden sie im Training-Camp sicher versuchen. Aber in einem Draft, den ich insgesamt eigentlich mochte für die Patriots, Wallace so der Spieler, der am ehesten abfällt. New York Jets, Lieblingspick für mich ganz klar Olufoshanu. Der Penn State Offensive Tackle, den sie in der ersten Runde an 11 overall gepickt haben. Mochte ich auch deshalb, weil ich nicht sicher war, ob das passiert. Weil ich hätte mir eben vorstellen können, dass die Jets mehr noch in die kurzfristige Richtung denken, mehr Win Now den Draft angehen, so nach dem Motto, ey, wir haben Aaron Rodgers ein Jahr und wenn das schief geht, dann sind wir eh alle weg. Das wäre dann vielleicht Brock Bowers gewesen oder der nächste Wide Receiver. So mehr ein Spieler, der einen kurzfristigen Impact auch haben kann. Bei Fashanu weiß ich nicht, ob der direkt überhaupt spielt, aber für mich war das der beste Offensive Tackle im Draft nach Joe Alt. Und das kann der langjährige Starting Left Tackle der Jets werden. Plus, und das ist natürlich auch ein Argument dann für den Tackle hier an dem Spot, man kann eigentlich nicht damit rechnen, dass Tyron Smith alle 17 Spiele macht. Und dann ist Fashanu eben vielleicht doch jemand, der ganz, ganz schnell ein Impact-Spieler auch als Rookie sein wird. Also den Pick mochte ich sehr von meinem Board her, vom Team, das ihn gepickt hat. Ich glaube, das ist ein richtig guter Pick für die Jets. Unlieblingspick, hier habe ich Braylon Allen genommen, den Running Back aus Wisconsin. Vierte Runde, 134 overall. Wie gesagt, ich habe hier in diesem Format Strategie und Value nicht als primäre Kriterien. Aber natürlich fließt es schon irgendwo mit ein. Und im Fall der Jets verstehe ich nicht, warum sie zwei Running Backs gepickt haben, um das Backfield hinter Breece Hall zu besetzen. Nachdem sie letztes Jahr ja schon mit Israel Abanikanda in der fünften Runde eingepickt hatten. Und dieses Jahr eben nur drei Picks in der Top 150 hatten, warum sie dann einen in Braylon Allen investieren mussten. Und jetzt, da komme ich dann wieder mehr auf die Spielerperspektive. Allen ist für mich einfach kein guter NFL-Back. Ja, der ist super jung, der hat physisch ein außergewöhnliches Profil, auf jeden Fall. Aber als Runner fehlen mir halt schon Explosivität, Beschleunigung, Quickness auf Tempo. Das hat mir einfach bei ihm echt gefehlt. Für mich ist es ein Short-Yardage, Powerback, Goal-Line-Spezialist und dafür fand ich dann Pick Nummer 134 doch sehr, sehr hoch bei den Jets. Pittsburgh Steelers, Lieblingspick Peyton Wilson, der North Carolina Linebacker. Die haben sie in der dritten Runde ganz am Ende 98 overall gepickt. Ich tendiere mehr und mehr dazu, dass ich Off-the-Ball-Linebacker wirklich fast nur noch so mit Late Rounds oder als Free Agent verpflichten würde, einfach weil die Hitrate, was hohe Linebacker-Picks angeht, so niedrig ist. Und ich bin davon überzeugt, dass das eine der am schwierigsten Positionen ist, was die Evaluation angeht, wie der Spieler sich von College zu NFL entwickelt. Einfach weil das Linebacker-Play so viel herausfordernder in der NFL ist und viel mehr der mentale Part in den Fokus rückt. Und das ist, denke ich, auch, also auch für NFL-Teams, sehen wir ja auch an der niedrigen Hitrate einfach, ist es super schwer zu evaluieren, vom College-Tape her. Was ich aber mag, ist, wenn so ein Linebacker Ende Runde 3 zu haben ist, dessen Tape vielversprechend gerade in der Hinsicht ist. Und das ist bei Peyton Wilson in meinen Augen der Fall. Tape war für mich ein Second-Rounder. Der hat kurze Arme, ja, ich mochte ihn nicht so sehr als Tackler nah an der Box, nah an der Line of Scrimmage, was für Linebacker problematisch sein kann, keine Frage. Aber wenn ich überlege, welche Linebacker in der NFL aktuell Elite-Spieler auf ihrer Position, Elite-Impact-Spieler auch sind, das sind für mich in erster Linie eigentlich immer Linebacker mit einer großen Reichweite in Coverage. Und das ist für mich Peyton Wilsons Kernkompetenz. Steelers haben ja Patrick Queen verpflichtet. Also mal schauen, wann Wilson überhaupt aufs Feld kommt. Aus einer Value-Perspektive war das einer meiner Lieblingspicks für Pittsburgh. In einer Draftklasse, an der man nicht viel kritisieren kann. Und damit komme ich zu meinem Unlieblingspick, weil ich habe hier keinen. Für mich auch relativ easy hier. Das ist einer der kompletteren Drafts ligaweit für mich. Nicht spektakulär. Wenn 3 der ersten 5 Picks irgendwie Linemen sind, davon 2 Interior Offensive Linemen, einer ein Slot-Receiver und einer ein Off-the-Ball-Linebacker. Flashy ist das nicht. Aber Pittsburgh hat für mich einen wirklich extrem runden Draft hingelegt, den ich in Summe sehr mag, wo ich bei keinem Pick jetzt eine starke negative Meinung habe und wo ich mir eben vorstellen könnte, dass wirklich 4 Starter da rauskommen. Also selbst jemand wie Roman Wilson, den ich ja doch eine ganze Ecke skeptischer sehe als der Konsens, haben wir in der Receiver-Folge ja auch viel drüber gesprochen, weil Christoph den recht hoch hatte. Den aber an 84 zu picken, das ist für mich völlig in Ordnung. Und der wird wahrscheinlich im Slot starten für die Steelers. Und dann das letzte Team, die Tennessee Titans. Lieblingspick, ich habe mich hier für Jarvis Brownlee entschieden, den Cornerback von Louisville. 5. Runde, 148 overall. Wenn ihr Titans-Fans seid und das nicht eh schon gemacht habt, dann geht mal auf YouTube und schaut euch ein paar Highlights von Jarvis Brownlee an. Das ist so ein Corner, eigentlich nach meinem Geschmack. Ultra kompetitiv, physisch, keine Angst vor Kontakt, harter Tackler, Blitzer. Ich denke, dass der NFL im Slot spielen kann und da auch ein Starter sein könnte, eher früher als später, weil ich bei ihm keine Bedenken damit hätte, den in der Box spielen zu lassen. Titans haben jetzt Udobie Awuzie und Jarius Sneed outside. Ich denke, das wird auch relativ fix so sein, aber ich kann mir vorstellen, dass Brownlee im Slot Roger McCreary für Snaps pushen wird. Und das ist eine gute Situation. Wenn man 4 gute Cornerbacks hat, das ist eine gute Situation für eine Defense. Und Lieblingspick, ich habe mich hier für Tavondre Sweat entschieden. Den Defensive Tackle aus Texas, 2. Runde, 38 overall, sehr, sehr hoch. Sportlich hatte ich bei Sweat eine Second Round Grade. Rein was das Tape eben angeht. Aber das ist ein Spieler, bei dem es mir zu viele Red Flags gibt für Off-the-Field-Geschichten. Zu viele Berichte, dass Teams da Bedenken haben. Dann wurde er im Pre-Draft-Prozess mit Alkohol am Steuer erwischt, wo ich mir dann denke, das ist für deine berufliche Zukunft, für deine Karriere, diese Zeit zwischen Dezember und April ist die wichtigste in deiner Karriere jetzt. Und dass du dich da nicht mal im Griff haben kannst, ist für mich eine riesige Red Flag. Es gibt Fragezeichen hinsichtlich seiner Disziplin, was das Gewicht angeht und so weiter. Da ist mir 38 overall einfach zu hoch für so einen Spieler. Und nochmal, wenn der einschlägt, das ist ein Unicorn, Nose-Tackle mit 360, 365 Pfund oder was auch immer der dann letztlich spielt, der sich auch noch bewegen kann. Solche Spieler gibt es nicht viele. Ich bin gespannt drauf, ihn in der NFL zu sehen, weil Christoph und ich ja auch bei ihm vom Tape her auseinandergegangen sind. Ich mochte sein Tape ja ganz gerne, Christoph gar nicht. Ich fand, dass die Titans grundsätzlich bei allen ihren Picks tendenziell so ein klein wenig zu hoch waren. Und bei Sweat eben sehe ich dann doch schon klare Bedenken dahingehend, ob der als NFL-Profi funktioniert. Wenn er das macht, wenn er sich da im Griff hat, wie gesagt, das kann ein besonderer Spieler werden, weil es einfach nicht viele dieser Sorte gibt. So, das soll es heute gewesen sein. Das war die AFC, einmal alle Lieblings- und Unlieblings-Picks. Die NFC gibt es wahrscheinlich am Montag. Ich peile den Montag dafür an. Dann wäre das auch das Ende unserer Draft-Coverage. Das will ich auf jeden Fall noch vor dem Mittwoch schaffen, damit wir dann am Mittwoch werden wir auf die Rookies zurück, beziehungsweise am Donnerstag natürlich, Mittwoch nehmen wir auf, Donnerstag gibt es die neue Folge, dann auf die Rookies zurückgucken werden, dass dann ein Haken hinter dem Draft ist. Lasst mir gerne Feedback da. Ihr verfolgt euer Team nochmal wahrscheinlich genauer als ich und im Zweifelsfall habt ihr vielleicht eine ganz andere Meinung, sagt, den du da nicht magst, den mag ich total oder andersrum, den du da magst, sehe ich eher skeptischer. Gerne Feedback da lassen und dann hört ihr mich nächste Woche wieder. Schönes Wochenende euch. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.